Die heutige Lesung steht im Brief an die Römer, Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das sind die Worte unseres lebendigen Gottes.
Danke.
Vielen Dank, lieber Bernd. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses lebendige, kraftvolle, irrtumslose Wort, das Macht hat, uns Kraft zu geben für dieses Leben, zur Rettung und in jeder Lebenslage. Wir bitten dich, sprich du nun zu uns und hilf uns, dass wir auf dieses Wort genau so hören und es genau so aufnehmen, wie du es gemeint hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob wer heute Morgen bei der im Morgengottesdienst dabei war. John wurde endlich als Hauptpastor der LEC eingesetzt. Es war für mich ein echtes Highlight. Ich habe vorhin zu jemandem gesagt, ich konnte mein Grinsen gar nicht vom Gesicht wischen. Es war einfach eine schöne Sache. Und allerdings muss ich auch zugeben, dass die Freude etwas getrübt wurde. Ich hatte mir den Wecker extra früh gestellt, damit ich meine Predigt noch fertig schreibe, zum Gottesdienst gehen kann, zum Churchlunch kommen kann und habe mir dann meinen Kaffee gemacht, den Laptop aufgemacht und wo ist meine Predigt? Schnell auf dem Handy nachgeschaut, ja, Synchronisierung. Ich sehe gerade noch, wie das Dokument sich in Luft auflöst. Auf dem iPad keine Spur, im Papierkorb nichts davon. 8,5 Stunden bis zum Gottesdienst. Davon mindestens 2 Morgengottesdienst und das Gemeindeessen. Naja, ich merke, wie Ungläubigkeit zu Frust wird. Die Atmung wird flach, der Puls erhöht sich. Ja, wie gebannt starre ich auf diesen Bildschirm, kann an nichts anderes mehr denken. Und ich denke sarkastisch, wie gut, dass ich heute eine Predigt zum Thema Resilienz halten werde. Oder werde ich das? Solche körperlichen Reaktionen auf Stress sind etwas völlig Normales. Ja, das sind uralte Überlebenssysteme, die uns genau das tun, was sie tun sollen, wenn wir uns in Gefahr befinden. Ja, sie helfen uns in Krisen und Gefahren zu überleben. Und Resilienz hat viel damit zu tun, wie man als nächstes reagiert. Wie würdest du reagieren in dieser Situation heute Morgen? Nun, der Begriff Resilienz, also vielleicht kann ich auch ganz kurz sagen, wenn ihr hier meine Notizen anschaut, hier heißt es Notpredigt. Deshalb gibt es heute auch keine Folien für euch, das tut mir sehr leid, aber ich denke, die Struktur ist hoffentlich recht eingänglich. Ja, der Begriff Resilienz kommt aus dem Englischen, Resilience, und es ist eigentlich eine Materialeigenschaft. Ja, es ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Stoffs beschreibt, nach einer Belastung in die ursprüngliche Form zurückzukehren. Ja, wir haben, Max und ich haben das miteinander als Experiment gedruckt. Da ist nicht sonderlich gut geworden, aber das macht nichts, sondern es ist flexibles Material. Und das ist, was Resilienz ist auf Deutsch, die Materialflexibilität. Und genauso ist Resilienz, psychisch verstanden, die Fähigkeit nach einer Belastung, also vielleicht nicht so extrem wie der Geldschein, nach einer Belastung wieder in einen inneren Normalzustand zurückzukehren. Einen positiven, einen ausgeglichenen Zustand. Resilienz steht für psychische Widerstandsfähigkeit, für Anpassungsfähigkeit an widrige Umstände und Risiken, für eine innere Robustheit, von der, vielleicht bin ich hier der Einzige, aber von der vielleicht auch andere sich ein kleines bisschen mehr manchmal wünschen würden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir bewundern ja Menschen, die mit Rückschlägen, mit traumatischen Ereignissen und erhöhtem Stress gut zurechtkommen, die irgendwo eine innere Kraftquelle besitzen, die es ihnen ermöglicht, sich nicht nur von Krise zu Krise gerade so zu hangeln, ja, im Überlebensmodus, sondern inmitten eines bewegten Lebens auch aufzublühen und zu gedeihen. Nun, wenn du dir das wünschst, dann ist Resilienz der Schlüsselbegriff. Resilienz verhindert nicht nur, dass wir von Krisen überwältigt werden und ausbrennen, sondern dass wir in Krisen vielleicht sogar aufblühen und gedeihen können. Nun, wir wollen uns heute der Resilienz auf zwei Weisen nähern. Zunächst mal auf der Basis unseres Geschaffenseins. Ja, wenn wir verstehen, welche Grundlagen Gott in uns angelegt hat, um mit Gefahren und Krisen umzugehen, dann hilft uns das, wenn wir danach in einem zweiten Schritt Resilienz auf biblischer Basis besser verstehen wollen. Also zunächst mal Resilienz, wie Gott uns geschaffen hat. Und ich soll dazu sagen, ich bin hier kein Experte, ja, ich habe das Ganze schamlos von einer guten Bekannten abgekupfert. Sie heißt Jenny Woodhouse, leitet das Seelsorgeteam unserer Missionsgesellschaft. Und weil viele Missionare dauerhaft erhöhtem Stress ausgesetzt sind, hat sie mehrere Artikel zum Thema Resilienz in Mission geschrieben. Und darin folgt sie dem Neurologen Paul McLean in seiner Aufteilung des Hirns in drei Bereiche. Er spricht vom dreieinigen Hirn. Also dreieiniges Hirn. Der erste Bereich, Bereich 1, ist das Stammhirn. Ja, das Stammhirn regelt viele grundlegende Funktionen in unserem Organismus. Herzfrequenz, Schlafrhythmus, Essen, Atmung. Und dieser Bereich 1 ist tatsächlich der mächtigste Teil unseres Hirns. Es kann sich letztlich über die anderen beiden Bereiche hinwegsetzen. Das ist Bereich 1. Bereich 2 ist, was sie das emotionale Hirn nennt, das limbische System. Das steckt irgendwo tief im mittleren Teil unseres Hirns und ist unser Bereich 2. Und es reguliert einen Großteil unseres Verhaltens und unserer Emotionen. Ja, seine Hauptaufgabe ist es, das Überleben zu gewährleisten. Zum Beispiel durch Essen, ja, durch Fortpflanzung, Fürsorge für die Kleinen oder auch eben diese Fight-Flight-Reaktion, ja, Kampf oder Flucht, die wir oft verspüren, wenn wir uns Gefahr ausgesetzt fühlen. Ja, sie lässt uns in unmittelbarer Gefahr entweder wegrennen oder kämpfen. Ja, und dazu werden bestimmte körperliche Reaktionen ausgelöst. Ja, unsere Muskeln spannen sich an. Unsere Pupillen erweitern sich und so weiter, aber dazu noch mehr. Das ist also der impulsive Teil des Gehirns. Wenn wir ihm immer folgen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich mit McDonald's-Burgern vollstopfen. Und also das ist ein guter Bereich, wenn es um Überleben geht, aber wenn es um Aufblühen geht, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und dazu brauchen wir Bereich 3. Also wir haben das Stammhirn, das emotionale Hirn, Bereich 2, und das rationale Hirn, den präfrontalen Kortex. Und der befindet sich weiter oben hinter unserer Stirn und er ist letztlich das, was uns Menschen Menschen sein lässt. Er ist der Manager in unserem Gehirn. Hier finden wir die Möglichkeit, über uns selbst nachzudenken, sogar über unsere Gedanken nachzudenken. Das ist Wahnsinn. Das kann nichts sonst auf dieser Welt, nur wir Menschen können über unsere Gedanken nachdenken. Das ist Wahnsinn. Wir können mitfühlend sein. Er hilft uns, Beziehungen aufzubauen, auch mal innezuhalten. Dort ist auch unser Bauchgefühl verortet und so weiter. Ja, noch andere Möglichkeiten. Und in diesem Bereich 3 finden wir auch die Möglichkeit, nach Stress wieder zu normal zurückzukommen. Bereich 3 ist der Hirnbereich, der in der menschlichen Entwicklung als letztes voll entwickelt ist. Und er ist leider auch der, der am wenigsten mächtig ist. Ja, der am leichtesten von den anderen beiden überschrieben, überstimmt wird. Also drei Bereiche. Und wie arbeiten diese drei zusammen, wenn jetzt Informationen oder Eindrücke von außen im Hirn eintreffen? Grob gesagt, und wie gesagt, ich berufe mich auf Jenny, interagieren sie anhand von zwei Schleifen. Ja, wenn Informationen in unserem Hirn ankommen, treffen sie zuerst im Bereich 2 an und dann gehen sie entweder zu 1 weiter, beziehungsweise sie gehen zu 1 weiter und auch zu 3. Ja, und Bereich 2 wertet aber zunächst mal aus, was wichtig ist. Ja, manches verwirft er einfach. Und dann verarbeitet der andere und entscheidet an der Stelle, ist Gefahr für uns im Verzug. Ja, für uns oder für uns anvertraut. Ja, das kann eine Gefahr sein, die zum Beispiel von einem wütenden Chef ausgeht, von einem Gespräch über eine anstehende Lohnerhöhung, quietschende Reifen eines Autos, man fühlt sich alarmiert, ein tiefroter Kontoauszug, wow, ja, Arbeitslosigkeit oder für Eltern, wenn es im Kinderzimmer zu still geworden ist. Ja. Es gibt Filmszenen, die in uns dieses Gefühl auslösen und viele andere Dinge. Ja. All das kann Bereich 2 als Gefahr einschätzen. Und was dann zuerst und sehr schnell geschieht, ist die Kommunikation mit dem ersten Bereich. Ja. Jenny nennt das die 2-1-Schleife. Ja, die Kommunikation dorthin zum Stamm hin. Und in dieser Schleife werden die unterbewussten Reaktionen kontrolliert, die wir zum Überleben brauchen. Ja, Adrenalin und Cortisol werden in den Körper gepumpt und dadurch erhöht sich die Herzfrequenz, die Muskeln spannen sich an, die Pupillen werden weit, das Schmerzgefühl wird reduziert und so weiter und so fort. Ja, das sind alles körperliche Reaktionen, die ganz normal sind, weil Bereich 2 mit Bereich 1 kommuniziert und sagt, Gefahr im Verzug. Wenn die Situation dann wieder normal ist, wieder vorbei ist, dann normalisieren sich die Hormonpegel nach relativ kurzer Zeit wieder. Wenn allerdings der Cortisolspiegel längere Zeit erhöht ist, dann verändern sich dauerhaft bestimmte Bereiche unseres Hirns. Wir werden weniger mitfühlend gegenüber anderen. Wir werden risikobereiter. Also ich merke das, wenn ich eine Kurve nehme. Ja, wenn mein Stresslevel hoch ist, dann fahre ich ganz schnell um eine Kurve. Und sonst ein bisschen langsam. Und daran merke ich, oh, ich muss aufpassen, mein Stresslevel ist erhöht. Und wie gesagt, es kann sich um alle möglichen Gefahren handeln, die Bereich 2 an Bereich 1 weiter melde. Das können körperliche Gefahr sein, emotionale Verletzungen, psychische, geistliche Verletzungen, wenn Gefahr im Verzug ist, oder sogar die Gefahr, einfach nicht dazuzugehören. Auch das ist für uns etwas, das wir grundsätzlich als Gefahr wahrnehmen. Das ist also die 2-1-Schleife. Ja? Und erst um einiges später und um einiges schwächer kommt dann die Kommunikation über die 2-3-Schleife zum rationalen Hirnbereich. Und das heißt, unser Hirn ist relativ langsam darin, Informationen in den rationalen Bereich weiterzuleiten, wo man dann auch eine reflektierte Perspektive gewinnt, wo man bewusst Entscheidungen trifft. Also die 2-1-Schleife ist super zum Überleben, hilft uns schnell zu reagieren, ein Kind vom Auto wegzuziehen und so weiter, dafür brauchen wir nicht lange nachzudenken, da müssen wir einfach nur so schnell wie möglich reagieren. Das ist die 2-1-Schleife. Die 2-3-Schleife brauchen wir zum Aufblühen. Ja, überleben hier, aufblühen da, vereinfacht ausgedrückt. Und wie man leicht erraten kann, ist für Resilienz diese 2-3-Schleife eben deshalb von entscheidender Bedeutung. Sie hilft uns, Stresssituationen rational zu verarbeiten, bewusst stressmindernde Entscheidungen zu treffen, die uns dann auch helfen, in Krisen zu meistern und in Krisen zu wachsen. Und darüber hinaus, und das ist wichtig, darüber hinaus hilft diese Verarbeitung auch bei Entscheidungen in zukünftigen Situationen. Denn jede Reaktion in uns, jede Entscheidung, die wir treffen, erzeugt oder verstärkt bestimmte Nervenbahnen. Und die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nächste Mal genauso reagieren. Also Beispiel, stellt euch vor, Missionare, ja, Jennys Beispiel, in fremder Kultur und fremder Sprache, wie schon gesagt, befinden sich häufig in einem Zustand erhöhten Stresses. Ich glaube, den ersten Teil könnt ihr vielleicht auch zum Teil nachvollziehen, wenn ihr aus einer fremden von einem fremden Sprachhintergrund kommt, dann weiß man manchmal nicht, habe ich jetzt gesagt, mir geht's gut oder du bist blau? Ja, es ist ein großer Unterschied. Von außen gesehen kann man lachen, aber wenn man drinsteckt, dann ist es stressig. Ja? Und man fragt sich auch häufiger als im gewohnten Umfeld, lachen diese Menschen gerade mit mir oder über mich? Ja, und auch das ist ziemlich stressig, wenn man dazugehören will. Ja? Und der erste Wunsch, den man dann empfinden kann in dieser Situation, ist wegzulaufen, sich zu Hause einschließen, Fernsehen gucken, bloß nicht mehr dort raus in diese gefährliche Welt. Und es wäre natürlich eine adäquate Überlebensreaktion, wenn man sich mit einem Rudel Löwen konfrontiert sieht. Also vorausgesetzt, man kann schnell genug laufen, damit man danach die Geschichte auch erzählen kann. Aber im gesellschaftlichen Miteinander blüht man mit der Wegrennreaktion nicht wirklich auf. Und deshalb, und weil wir das rational verstehen, wirkt dem ein zweiter Wunsch entgegen, dass man bleibt, dass man die Situation meistert. Ja, man hat also eine Konfliktsituation, muss sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, wird diese Reaktion verstärkt. Ja, wenn wir uns entscheiden zu bleiben und merken, oh, das war ja gar nicht so schlimm, ja, ich bin nicht irgendwo im Straßengraben gelandet oder mir ist nichts Schlimmes passiert, dann baut das Selbstvertrauen auf und hilft mir, das nächste Mal diese Situation mit weniger Stress zu meistern. Und das baut Resilienz. Und je nachdem, wie oft wir in der Vergangenheit weggelaufen sind, wird es mehr oder weniger Anstrengung erfordern oder Training, um neue Reaktionen zu erlernen, unter denen wir auch aufblühen können. Aber das Gute ist, wir können die Reaktion trainieren. Wir können die 2-3-Schleife stärken. Mit jeder Entscheidung, die wir auf der 2-3-Basis treffen, stärken wir diese Reaktion und die hier wird etwas schwächer. Und wie wir das trainieren, dabei hilft uns die Bibel. Und schauen wir uns deshalb als nächstes Resilienz in der Bibel an. Resilienz in der Bibel. Ich habe in meiner E-Mail letzte Woche schon geschrieben, dass die Bibel das Buch von der Resilienz von Gottes Volk ist. Ja, wenn wir uns die großen Glaubenshelden im Alten Testament anschauen, dann entdecken wir immer wieder eine beeindruckende Resilienz, die ihnen dabei hilft, in scheinbar hoffnungslosen Situationen doch hoffnungslos voranzugehen. Und Hoffnung ist ja ein ganz wichtiger Aspekt von Resilienz. Ohne Hoffnung, dass das Leben weitergeht, dass uns Ressourcen zur Verfügung stehen, mit denen wir schwierige Situationen meistern können, werden wir nicht aufblühen. Hoffnungslosigkeit ist keine Basis für Resilienz. Resilienz ohne Hoffnung ist wie ein Tesla ohne Strom. Ja? Funktioniert nicht. Aber das wird uns natürlich umso mehr motivieren, in der Bibel nach Resilienz Ausschau zu halten. Denn die Bibel ist ein Buch der Hoffnung und damit auch ein Buch der Resilienz. Und wir sehen das schon in dem Bibelabschnitt, den Bernd uns gerade vorgelesen hat. Römer 5, 1 bis 5. Ich hoffe, ihr habt ihn noch vor euch. Schauen wir uns nochmal die ersten beiden Verse an. Paulus schreibt, genau, ich lasse euch einen Moment, damit ihr es aufblättern könnt. Kapitel 5 auf Seite 11, 42. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, so redet ein resilienter Mensch, der in Krisen, dazu kommen wir gleich, aufblüht. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. In Römer 5 stoßen wir unmittelbar auf das Geheimnis biblischer Resilienz. Paulus sagt, durch Glauben an Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Und wer Frieden mit Gott hat, darf sich einer Hoffnung rühmen, die niemand sonst hat. Nämlich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, und die Herrlichkeit Gottes, das ist im Römerbrief etwas, das er uns schenkt. Aber hier geht es, glaube ich, zunächst mal darum, dass es hier geht um seine vollkommene Macht, seine Majestät, seine Gerechtigkeit, Weisheit, Gnade, seine Barmherzigkeit, die uns, Psalm 23, folgen wird ein Leben lang. Egal, was wir tun. Und natürlich auch, wie es in Vers 5 heißt, seiner großen Liebe. Seine Herrlichkeit kommt am besten in seiner großen, vollkommenen Liebe zum Ausdruck. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Diese ganze Herrlichkeit wirkt zusammen zum Guten für alle, die dem Sohn Gottes, Jesus Christus, Glauben geschenkt haben. Und die auf das vertrauen, was er am Kreuz für uns getan hat. Denn dort schenkt er uns Frieden mit Gott. Der Frieden, den wir am Kreuz erhalten, führt zu einer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und die gibt uns Resilienz. Und vielleicht soll ich an dieser Stelle kurz einschieben, weil es gerade um das Thema Frieden mit Gott geht, dass unser System zur Gefahrenerkennung nicht jede Gefahr fehlerfrei erkennt. Ja, es warnt uns vielleicht vor dem Wildschwein oder dem Autofahrer, die auf uns zurasen. Es warnt uns bei niedrigem Kontostand und Konflikten auf Arbeit. Aber seltsamerweise warnt es uns nicht vor der potenziell größten Gefahr, in der sich Menschen befinden können. Und das ist der Konflikt mit Gott, wenn man sich nicht im Frieden mit Gott befindet. Ich hatte schon erwähnt, dass die Bibel ein Buch der Resilienz ist, aber eigentlich sollte uns das zum Stirnrunzeln verlassen, denn wenn Gott dieser Gott ist, wie wir ihn gerade beschrieben haben, als ein gütiger, ein gerechter, ein barmherziger, ein allmächtiger und doch vollkommen liebevoller Gott, warum brauchen wir dann überhaupt Resilienz? Warum sehen wir uns ständig Gefahren ausgesetzt, Bedrängnissen, Trübsal, wenn Gott doch unbegrenzte Möglichkeiten hat, uns zu schützen? Und die Antwort ist etwas komplexer, als dass ich sie komplett ausführen könnte, aber auf den Punkt gebracht lautet sie, diese Welt steht seit ihren frühesten Anfängen im Konflikt mit Gott. Seit die ersten Menschen sich bewusst entschieden haben, Gott zu misstrauen und gegen Gottes Willen zu handeln, ihr erinnert euch an die Frucht, die so schmackhaft und so wünschenswert, so begehrenswert erschien. Gott aber gesagt hatte, nein, davon dürft ihr nicht essen. Seit der Entscheidung, diese Frucht zu nehmen, befindet sich die Menschheit im Konflikt mit Gott. Und das spüren wir auch heute noch, wenn wir unsere Nächsten nicht lieben wie uns selbst, befinden wir uns im Konflikt mit Gott. Wenn wir ihn selbst nicht so lieben, wie er es verdient hat, befinden wir uns im Konflikt mit Gott. Und aus diesem Konflikt resultieren in letzter Konsequenz alle Leid, alle Bedrängnisse bis hin zum Tod, für die wir Resilienz brauchen. Ist es nicht eine merkwürdige Anomalie, dass unser Hirn uns ausgerechnet vor dieser größten Gefahr aller nicht warnt, dass wir mit dem Schöpfer auf Kriegsfuß stehen können? Das Entscheidende hier ist aber, dass der Glaube an Gottes Sohn den Konflikt mit Gott beendet. Am Kreuz hat Jesus ihn beendet und durch ihn haben wir nun Frieden mit Gott. Und das gibt uns neue Hoffnung. Und deshalb kann Paulus sagen, wir rühmen uns der Hoffnung, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit nicht mehr gegen uns steht. Gott ist für uns. Und was könnte dann gegen uns sein? Ein wütender Chef? Eine Krankheit? Eine Inflation, seine Klima, eine Energie oder was auch immer für eine Krise? Wenn Gott für uns ist, was könnte gegen uns sein? Vielleicht sind diese Krisen einfach dazu da, uns zu zeigen, dass wir Frieden brauchen, Frieden mit Gott. Aber wer auf Jesus vertraut, der darf sich mitrühmen und sagen, Gott ist für mich. Und aus dieser großen Zuversicht erwächst christliche Resilienz. Und ich habe gerade schon die verschiedenen Krisen angesprochen, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, für die wir Resilienz brauchen. Wenn Paulus hier in Vers 3 allerdings von Trübsalen spricht, dann hat das eine ganz andere Qualität. Ja, er spricht von Christenverfolgung, von Vertreibung, von Hunger, Gefängnis, Folter bis hin zum Tod. Dinge, vor denen jeder zu Recht erschrecken wird. Aber Paulus schreibt hier, weil wir Frieden haben mit Gott, bewirkt er selbst in solchen extremen Umständen etwas Gutes. Und er sagt hier genau, was hier passiert. Er sagt, in den Trübsalen wächst unsere Geduld. Und aus der Geduld kommt Bewährung. Und aus der Bewährung kommt wiederum Hoffnung. Wir wachsen in Hoffnung, wenn wir uns in Bedrängnis bewähren. Nicht, weil wir das aus eigener Kraft tun könnten, sondern aus der Hoffnung, die Gott in uns gepflanzt hat. Weil wir ins Kreuz blicken und sehen, Jesus ist für uns. Trübsal, Bedrängnisse, schwierige Zeiten bewirken etwas Gutes in uns, weil Gott für uns ist. Und er wird nicht zulassen, dass irgendein Zustand, irgendeine Krise, irgendetwas uns irgendeinen Schaden zufügen wird. Jedenfalls nicht auf ewiger Skala. Vielleicht kurzfristiger, vielleicht in diesem Leben. Vielleicht bezahlen wir damit mit unserem Leben, dafür mit unserem Leben, aber nicht in Ewigkeit. Wir sind sicher bei Gott. Was lernen wir also aus Römer 5 über Resilienz? Nun, erstens, christliche Resilienz gründet auf einer großen Hoffnung auf Gott. Wenn wir uns mehr Resilienz wünschen, dann müssen wir eins tun. Wir müssen zum Kreuz blicken. Denn dort erkennen wir eine unfehlbare, eine unendliche Liebe von Gott. In Jesus Christus. Das schenkt Hoffnung. Und es steigert unsere Resilienz. Und noch eine Sache hilft uns, um in christlicher Resilienz zu wachsen. Und das ist das Rühmen in der Hoffnung. Ja, wenn wir uns nicht dieser Hoffnung rühmen, dann denken wir, ja, dann werden wir schon eingeschüchtert. Ja, Rühmen ist Ausdruck von Stärke und Zuversicht. Wir müssen uns rühmen, dieser Hoffnung. Wir müssen dieses Rühmen auch zu einer Disziplin machen, wenn man so will. Im Lobpreis. Ja. In unserem Alltag, wenn wir miteinander reden, lass uns rühmen, denn das stärkt unsere Resilienz. Eine dritte Sache, die unsere Resilienz wachsen lässt, ist die Erkenntnis, dass schlimme Zeiten für uns Gutes bewirken. Wer Frieden hat mit Gott, dessen Hoffnung reicht weit über diese Welt und dieses Leben hinaus, das Happy End ist sicher, egal was auf dem Weg dorthin geschieht. Und deshalb kann uns nichts in dieser Welt zu Fall bringen. Und umso mehr werden wir uns deshalb rühmen im Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb meine Frage an dich, rühmst du dich gern? Rühmst du dich genug? Dieser Hoffnung, die dir gehört, die deins ist, in Jesus Christus. Und wenn du nicht Christ bist, dann ist das genau das, was du brauchst. Du brauchst Hoffnung und du findest sie in Jesus Christus. Wenn wir Resilienz in Aktion sehen wollen oder für uns einüben wollen, dann gibt es, glaube ich, keinen besseren Ort in der Bibel als die Psalmen. Dort finden wir völlig überwältigende Krisen, die den stärksten Mann umhauen. Und das ist eine weitere Sache, wo wir wirklich auch, glaube ich, uns selbst einüben können, indem wir auf die Erfahrungen von Gottes Volk in der Vergangenheit zurückblicken. Ja, überlegt zum Beispiel David, Er ist durch großes Leid und viele Krisen erst zum König über Israel geworden. Und in Psalm 56, den schauen wir uns jetzt an, blättert schon mal auf Seite 604 grob. Seite 604. Dort sehen wir, wie König David, bevor er König ist, David sich durch eine solche Krise hindurch arbeitet. 604 müsste es sein, oder vielleicht auch 5. Schatten. Bei mir ist es 606. Und dort heißt es zum Hintergrund, es ist ein Juwel Davids. Diese ganzen Psalmen hier in dieser Ecke, schaut mal, das sind alles Juwelen Davids. Und es heißt, der Kontext ist, als ihn die Philister in Gat ergriffen. Ja, für David ist das die finsterste Stunde. Saul, König Saul von Israel, will ihn töten, weil er erkannt hat, dass David der auserwählte König Gottes ist. Und David bleibt nichts anderes übrig, als zu Israels Feinden, den Philistern, nach Gat zu flüchten. Und dort, wenn ihr das in 1. Samuel 21 nachlest, dort muss er sich wahnsinnig stellen, damit der König ihn ungeschoren davonkommen lässt und sagt, habe ich nicht schon genug Wahnsinnige, und lässt David gehen. Wenn wir uns den Psalm jetzt Stück für Stück durchlesen, dann passt mal beim Lesen auf, wie David mit dieser Krise umgeht, in der er völlig machtlos und hilflos den Umständen ausgeliefert scheint. Psalm 56. Ein Juwel Davids nach von der stummen Taube unter den Fremden. Das war wahrscheinlich eine Melodie. Als ihn die Philister in Gat ergriffen. Sei mir gnädig, mein Gott, denn Menschen wüten gegen mich. Den ganzen Tag lang kämpfen sie und machen mir Angst. Meine Feinde wüten den ganzen Tag, denn viele streiten stolz gegen mich. Ja, seht ihr, Bereich 2 meldet eine sehr konkrete Gefahrensituation, die droht, ihn zu überwältigen. Ja, Menschen wüten gegen mich, sie kämpfen gegen mich. Ich habe nichts, was ich dem entgegensetzen könnte. Angst und Furcht macht sich breit. Aber dann, schaut euch an, was in Vers 4 passiert. Da schaltet die 2-3-Schleife. Wenn ich mich fürchte, dann vertraue ich auf dich. In Gott will ich sein Wort rühmen, oder alternativ, auf Gott, dessen Wort ich rühme, auf Gott will ich vertrauen und mich nicht fürchten. Was sollten mir Menschen tun? Seht ihr, worauf David seine Resilienz gründet? Er hofft auf Gott, weil er weiß, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und er rühmt sich Gottes Wort. Denkt an das Rühmen in Römer 5. Ja, in Römer 5 rühmt Paulus sich der Hoffnung. Hier sehen wir David, der sich des Wortes rühmt, weil das Wort die Hoffnung verheißt. Ich rühme mich seines Wortes. Die Grundlage für Resilienz im Alten und im Neuen Testament bei David und bei Paulus ist genau dieselbe. Sie vertrauen auf Gott und rühmen sich der Hoffnung in seinem Wort. Und was folgt, ist seine zweite Entscheidung. Er sagt, ich will mich nicht fürchten. Ja, mein Bereich 2 mag Alarm schlagen, so viel er will. Meine Hände mögen feucht sein und zittern, mein Herz rasen, David sagt Nein zu alledem. Nein, ich will mich nicht fürchten. Er übt eine Reaktion ein, die 2-1-Schleife unter Kontrolle bringt. Und er sagt sich, wenn Gott für mich ist, was sollten mir Menschen tun? Vers 6. Täglich fechten sie meine Worte an. Alle ihre Gedanken sind, wie sie mir Böses tun. Sie rotten sich zusammen und lauern und beobachten meine Schritte, um meine Seele zu fangen. Sollten sie mit ihrer Bosheit entkommen? Gott stoße solche Leute ohne alle Gnade hinunter. Zähle die Wege meiner Flucht. Fasse meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Ihr seht, das ist nicht nur eine kurze Krise, das ist eine anhaltende Krise. Alle lauern auf ihn. Aber hier in Vers 9 kommt ein bedeutender zweiter Aspekt der Resilienz hinzu. Ja, gerade wenn wir uns längerfristig unter Stress befinden, dann geht es nicht mehr so sehr über die Kontrolle über die 2-1-Schleife, sondern die Kontrolle über unser rationales Denken, denn auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Denn ohne Gottes Wort kann unser rationales Denken alle möglichen Fake News in unserem Hirn verbreiten. Uns zum Beispiel einflüstern, dass wir in Wirklichkeit unwichtig sind. In der Sprache von Römer 5, dass wir eigentlich gar nicht geliebt sind von Gott. Dass wir nicht kostbar sind. Und am Boden zerstört, sagt David hier, fasse meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. David weiß, Gott merkt sich jede einzelne Träne, die wir weinen. Keine Träne ist verloren, jede ist kostbar bei Gott. Und das gibt David die Gewissheit, dass er selbst kostbar ist, in seinen Augen, in Gottes Augen. Ja, das, wie wir am Anfang gesehen haben. Auch unter Druck sind wir genauso kostbar. Nichts ändert sich daran. Egal in welcher Form wir uns befinden. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir zweifeln, ob wir Gott wichtig sind, und das passiert ja so leicht, wir zweifeln so leicht an, dass wir geliebt sind, dass Gott sich um uns kümmern würde. Was müssen wir tun? Wir müssen ans Kreuz blicken. Denn dort begegnet uns Jesu Blick voller Liebe. Und dort sehen wir ohne Zweifel. Ohne Zweifel bei dir, Jesus, bin ich kostbar. Ich sehe ja, welchen Preis du für mich bezahlst. Daran messe ich deine Liebe. Und dann schaut mir, welche Zuversicht dann in Vers 10 beginnt, hindurchzudringen. Vers 10, dann werden sich meine Feinde zurückziehen müssen, wenn ich rufe. Dann erkenne ich, dass du mein Gott bist. Gott ist für mich. Und dann sagt er wieder, in Gott will ich sein Wort rühmen, im Herrn will ich sein Wort rühmen, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun? Er muss sich das immer wieder selbst sagen, weil es mit einmal nicht getan ist. Ich habe dir Gott gelobt, dass ich dir Dankopfer bringen will, denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vor dem Gleiten bewahrt, damit ich vor Gott im Licht der Lebendigen lebe. Habt ihr gemerkt, was hier passiert ist? Auf einmal spricht David inmitten der Krise in der Vergangenheitsform. Du hast meine Seele vom Tod errettet. Er spricht, als hätte er die Krise schon hinter sich, weil er weiß, voller Zuversicht, dass Gott für uns ist und dann nichts gegen uns sein kann, nichts uns überwältigen kann. Und die gleiche Zuversicht haben wir in viel größerer Weise in unserem Herrn Jesus Christus. Wenn du aufs Kreuz blickst, dann siehst du, Gott hat mich gerettet. Er rettet mich auch jetzt in diesem Moment und er wird mich garantiert auch in jeder zukünftigen Krise erretten. Warum? Weil Gott sich entschieden hat, dass wir, dass ich vor Gott im Licht der Lebendigen leben soll. Ewiges Leben, dazu hat er uns erwählt. Und deshalb kann hier in dieser Welt nichts schiefgehen. Wie wirst du nächstes Mal auf Stress reagieren? Auf Krisen? Und sicherlich sollte ich nochmal sagen, es ist völlig normal, dass man auf Stress eine erste körperliche Reaktion entwickelt. Wie schon gesehen, diese Reaktionen haben ja Gutes. Wir sollten sie nicht zu negativ betrachten. Und es gibt viele Tricks, wie man Stress reduzieren kann, für die man kein Christ sein muss. Ja, tief Luft holen, das habe ich heute Morgen gemacht. Und den ganzen Tag über, das hilft so. Ja? Spazieren gehen an der frischen Luft, dazu hatte ich heute keine Zeit. Aber das ist auch unheimlich hilfreich. Sport, Gemeinschaft. Was wirklich hilft, ist der Blick in die Augen eines geliebten Menschen. All das sendet in unserer 2-1-Schleife die Botschaft, es ist okay, ja, entspann dich. Es gibt noch viele andere Weisen, wie wir entspannen können. Und vielleicht kennt ihr mehr davon als ich. Aber das wahre Potenzial von christlicher Resilienz heben wir dann, wenn wir unsere Denkmuster, ja, unsere 2-3-Schleife mit den Wahrheiten trainieren, wie wir sie in Römer 5 und in Psalm 56 kennengelernt haben. Ja, das sind Wahrheiten, die Gott uns geschenkt hat, damit wir Hoffnung haben. Und auf dieser Hoffnung gründet unsere Resilienz. Die Wahrheit von Gottes Herrlichkeit, dass Gott für uns ist, weil wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Die Wahrheit, dass er uns Hoffnung in sein Wort zuspricht und dieses Wort völlig vertrauenswürdig ist, dass wir immer etwas haben, wo wir uns hinwenden können, wenn wir nirgendwo sonst Hoffnung finden. Hier finden wir sie. Und die Wahrheit, dass wir ohne Zweifel wichtig für ihn sind. Ohne Zweifel zählt er unsere Tränen. Ohne Zweifel sind wir kostbar für ihn. Der Blick aufs Kreuz beantwortet diese Frage ein für alle Mal. Und wenn wir uns mit diesen Wahrheiten des Hirns sättigen und vielleicht mit den Psalmen auch Reaktionen durchspielen und einüben, die Gottes Volk in der Bibel für uns festgehalten. Gottes Wort schenkt uns Reaktionen, damit wir von aus ihnen lernen können. Dann werden wir auch wir uns mehr und mehr, denke ich, der Hoffnung rühmen, die wir in Jesus Christus haben. Und rühmen ist das Gegenteil von Schwäche, das Gegenteil von ausgeliefert sein. Wenn wir uns rühmen, dann erinnern wir uns nicht an unsere eigene Stärke, nicht an unsere eigenen Fähigkeiten, egal wie hoch die sind. Das Leben wird jeden von uns an die Stelle bringen, wo wir überfordert sind. Wenn wir uns unserer Hoffnung rühmen, erinnern wir uns an Gottes Stärke für uns. Und daraus wächst eine Resilienz, die uns durch alle Krisen trägt. Was hat mir heute Morgen geholfen, als ich fassungslos vor meinem Computer saß? Nun, mehr oder weniger genau das. Ich habe gebetet, Herr, ich bin völlig perplex. Ich habe keine Ahnung, warum das geschehen ist. Vielleicht war der Entwurf einfach zu schlecht. Vielleicht wollte es mir auch einfach helfen, dass ich eine gute Veranschaulichung habe für diese Predigt. Dass ich mich an die eigene Nase fasse, wenn ich über Resilienz predige. Aber was auch immer der Grund ist, Herr, du bist Gott. Und du bist für mich. Und auf dich ist Verlass. Und das Leben geht nicht zu Ende, auch wenn ich heute Nachmittag keine Predigt gehabt hätte. Ich hoffe, dass ihr mich nicht gelünscht hättet. Das Leben wäre nicht zu Ende gewesen. Aber ich habe gebetet, erbarm dich doch über mich und auch über deine Gemeinde, damit wir heute Nachmittag aus deinem Wort genährt werden. Gott vollfüllt seinen Plan. Gott macht das, was gut für uns ist. Und er hat mir eine Notpredigt geschenkt. Wie wirst du reagieren, wenn dich nächstes Mal eine Krise trifft? Nun sei nicht zu hart mit dir. Ja? Im Training fällt man auch manchmal hin. Und wenn du mitten in einer Krise steckst, dann kommt zuerst mal die körperliche Reaktion. Und vielleicht sagt man auch falsche Worte. Vielleicht verletzt man jemanden. Muss er auch umkehren und um Vergebung bitten, weil alles so unkontrolliert und schnell abläuft. Aber wenn wir uns dieses Denkmuster angewöhnen, dieses biblische Denkmuster, das uns Hoffnung und Resilienz schenkt, dann wissen wir, der Herr ist für uns, der Herr ist für dich. Wer könnte gegen dich sein? Lasst uns beten. Wenn ich mich fürchte, dann vertraue ich auf dich. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du ein verlässlicher, ein vertrauenswürdiger Gott bist, der uns in seinem Wort Hoffnung zuspricht. Die Hoffnung des Evangeliums von Jesus Christus, indem wir sehen, dass Jesus für uns ist, dass du für uns bist, wer könnte dann gegen uns sein? Was sollten uns Menschen tun? Was könnte uns irgendeine Krise antun? Wir danken dir für diese unumstößliche Sicherheit, die du uns geschenkt hast, diese Gewissheit, und bekennen dir, dass wir sie oft vergessen, dass wir oft verängstet und eingeschüchtert sind von Krisen, von Menschen, von so vielen Dingen, die wir als Gefahr wahrnehmen, die aber gar keine wirkliche Gefahr in deinen Augen darstellen, wenn wir die Welt aus deiner Perspektive betrachten. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, durch dein Wort, vor allem durch die Psalmen, zu lernen, wie wir mit Krisen umgehen können, wie wir in unserer Hoffnung auf Jesus Christus wachsen können und wie wir dadurch auch zu einer gesteigerten Resilienz kommen, die verhindert, dass wir ausbrennen, dass wir überwältigt werden, die für uns Sicherheit und Ruhe und Frieden bei dir darstellt. Herr, all das bitten wir dich im Namen von Jesus Christus. Amen.